ohne Marketing, ohne Bekanntheit wird das Produkt nicht gekauft. Also es gibt nicht so eine, ich sag mal, One-Size-Fits-All-Kampagne.
Jetzt muss ich quasi die Generation verstehen, muss die richtigen Channels finden. Wie die Leute da am Bahnsteig nicht mal die Treppe runterkommen, weil es einfach so voll ist.
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt auch heute wieder mein lieber Co-Host Caramine Sienna, auch genannt Mino. Mino, wie geht's dir?
Ja, mir geht es sehr, sehr gut, Paula. Wie geht es denn dir heute?
Mir geht es wieder besser. Wir konnten ja letzte Woche leider keinen Podcast aufnehmen, aus persönlichen Gründen. Und ich bin aber umso erfreuter, dass es heute wieder losgehen kann und wir uns auch beide besser fühlen und ich glaube, ja, auch unserem täglichen Geschäft wieder nachgehen können.
Genau.
Ich freue mich sehr auf die Folge heute. Ich glaube, das wird sehr spannend. Und bin gespannt, was du den Leuten heute so zu erzählen hast, weil heute ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd dran. Letzte Woche hatten wir ja das Thema Vertrieb, Verkauf, wo ich so ein bisschen auch erzählen konnte von unseren Erfahrungen und wie angekündigt, machen wir heute eine Folge über das Thema Marketing.
Exakt.
Ja, und wir werden über verschiedene Themenbereiche sprechen. Ja, und da du selbst deinen Master in Digital Marketing gemacht hast und jahrelang in einer Werbeagentur gearbeitet hast, glaube ich, kannst du heute den Leuten gerade aus theoretischer Sicht erstmal schon mal sehr viel mitgeben und wir können ja dann auch noch mal sehr, sehr gut in unsere eigenen Erfahrungen und die Praxis, die wir gerade durchführen, selbst so ein bisschen erzählen.
Genau.
Und damit die Leute mal so ein bisschen Verständnis kriegen, was gibt es für Formen von Marketing, was muss man am Anfang beachten, wo haben wir vielleicht auch noch Schwierigkeiten. Gerade diese Themenblöcke werden wir so ein bisschen durchleuchten.
Genau, ja, dann lasst uns doch mal einfach loslegen, oder?
Was ist das heutige Thema?
So, dann ist natürlich jetzt als allererstes die Frage, die man sich stellt, was ist denn eigentlich Marketing? Und da habe ich mir gedacht, Paula, wenn du jetzt selbst mit deinen eigenen Worten beschreiben müsstest, was Marketing ist, wie würdest du das denn erklären?
Ich würde sagen, Marketing ist der Überbegriff der Vermarktung meines eigenen Produkts.
Mhm.
Also man geht raus in die Welt, man hat etwas erschaffen, Produkt oder Service, Dienstleistung, wie auch immer, und möchte natürlich jetzt, dass die Leute davon erfahren. Ja, weil dein Produkt kann so gut sein, wie es will. Wenn keiner es kennt, dann kauft es keiner und dann macht das Ganze keinen Sinn. Deswegen muss man versuchen, laut zu werden, verschiedene Channels zu finden, seine Zielgruppe identifizieren und sein Produkt vermarkten.
Sehr, sehr gut. Also die Idee hinter Marketing ist, wie du sagst, dass es eben vor allem um das Produkt geht. Man kann zwar auch verschiedene Kampagnen machen, wo es dann zum Beispiel um sowas geht wie Branding, also quasi eine eigene Marke aufzubauen und daher so eine Brand Awareness Kampagne zu fahren. Aber der Grundkern ist immer, dass du am Ende eben dein Produkt vermarkten willst. Das heißt, es geht gar nicht mal so sehr um die Firma selbst. Das ist eher so ein bisschen der Bereich PR, ne? Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit. Da stellen sich die Leute ja immer jemanden vor, der quasi so die Schnittstelle ist zwischen Firma und der Presse. Ist aber eigentlich natürlich auch noch ein bisschen mehr als nur das. Aber Marketing ist natürlich ein sehr, sehr großer Bereich, wie du sagst. Ne? Es geht halt primär darum, das Produkt zu vermarkten, weil wenn man nicht bekannt ist, dann kann man auch schlecht Sachen verkaufen. Frage ist jetzt natürlich, wir hatten ja letztes Mal ein bisschen über Sales gesprochen, über den Vertrieb. Und Vertrieb und Marketing gehen eigentlich Hand in Hand. Weil auf der einen Seite geht es ja darum, dass das Produkt vermarktet wird. Auf der anderen Seite hast du die Person, die das Produkt an den Mann oder an die Frau bringt. Das heißt, man muss auf der einen Seite sozusagen muss das Marketing-Department wissen, wie adressiert Sales die Leute, damit man die Message auch da drauf anpassen kann. Und andererseits muss natürlich jemand im Sales auch perfekt über das Produkt Bescheid wissen und daher auch Bescheid wissen, was so an Kampagne etc. gefahren wird, damit das Ganze eben funktioniert und harmoniert. Und jetzt hast du es ja gerade sehr gut auch gesagt davor, dass ich ja in meinem Master Digital Marketing studiert habe. Ja, das heißt, wir machen normalerweise immer einen großen Unterschied zwischen dem sogenannten traditionellen Marketing und digitalen Marketing. Traditionelles Marketing ist dann so ganz klassisch Fernsehwerbung, Printmedien, Out-of-Home-Media, ne, sowas. Wenn ihr durch die Städte
Flyer
läuft.
Flyer verteilen.
Genau, Flyer, ne, Printmedien. So, wenn ihr durch die Städte läuft, seht ihr das ja ganz oft, diese ganz großen Billboards, ne, sogenannte Out-of-Home-Advertisement. Und alles, was man normalerweise so, ich sag mal, relativ schwer messen kann, wird dann normalerweise unter den Hut vom traditionellen Marketing gepackt, weil der große Vorteil, den das digitale Marketing hat, sprich sowas wie Videomarketing auf YouTube, ne, in den ganzen Channels, oder eben Social Media Marketing, aber eben auch Suchmaschinenmarketing etc. Gibt es ja ganz, ganz viele Kategorien. All diese entsprechenden Maßnahmen, die erlauben es einem relativ gut, eine Einsicht zu haben, was passiert. Na, wer hat meine Message gesehen? Hat man darauf reagiert etc.? Ja? Also wenn man beispielsweise eine Anzeige auf Google platziert, dann kann man sehen, wie viele Leuten wurde diese Anzeige angezeigt und wie viele Leute haben am Ende sogar noch drauf geklickt und vielleicht sogar dann das Produkt gekauft. Mhm. Wenn man jetzt aber draußen irgendwie so ein großes Billboard sieht, da kann man sich da draußen zwar auch schön präsentieren, man wird aber nie erfahren, wie viele Leute dieses Billboard gesehen haben. Man wird auch nie erfahren, ob jemand quasi dann am Ende konvertiert ist. Bedeutet dann am Ende, ne, sozusagen irgendwas, was da draufsteht, auch gemacht hat. Ob das jetzt eine Webseite aufrufen war oder ein Produkt zu kaufen etc., das kann man nie darauf zurückführen. Und das ist, weshalb digitales Marketing auch heutzutage so im Trend ist und die größten Budgets sich quasi in diese Richtung bewegen.
Ja, da gibt es ein ganz gutes Beispiel. Jetzt vor kurzem habe ich das erst gelesen, und zwar dieser riesen Kosmetikhersteller Revlon hat vor kurzem Konkursanmeldung gehabt, das heißt Insolvenz angemeldet. Mhm. Und zwar, also ich hatte das nur kurz überflogen, ich hatte das nicht ganz mir angeguckt, aber anscheinend war da auch dieses Thema, dass die gerade eine große Kampagne mit Influencern gestartet haben und das aber nicht wirklich so gut aufgegangen ist wie erwartet und einfach die Umsätze ausgeblieben sind und dementsprechend wahrscheinlich Gelder irgendwie verplant wurden, die jetzt nicht zur Verfügung stehen. Und das Problem war, dass die gibt es schon ewig. Ja? Und 1955 haben die angeblich auch schon international operiert. Und jetzt war das große Thema, dass die also einfach überholt wurden von moderneren, von neueren Marken, weil die natürlich sofort auf diesen Social-Media-Zug aufgesprungen sind und dieses Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing, digitales Marketing einfach natürlich viel besser verstanden und auch umgesetzt haben.
Klar, ja.
Und das wurde auch als Grund genannt, warum unter anderem jetzt Insolvenz angemeldet wurde, weil einfach das hat sich nicht richtig mitentwickelt.
Ja,
das fand ich ganz, ganz interessant im Zuge unseres Podcasts.
Ja, das ist sehr spannend, weil wir kommen auch gleich noch so ein bisschen dazu, wie wichtig es ist, quasi die Zielgruppe zu verstehen, weil die Zielgruppe am Ende auch vorgibt, eben auf welchen Channels man aktiv sein muss. Ja, weil es einfach da auch dieses falsche Denken manchmal von den Firmen gibt, wir gehen einfach auf alle Channels, Hauptsache wir sind überall präsent und ballern quasi Geld raus, wo es eigentlich gar nicht benötigt, da kommen wir aber gleich dazu. Mhm. Aber wie du sagst, ne, man merkt eben sehr schnell, dass das in der heutigen Zeit, in dem halt primär halt auch diese Medien genutzt werden, wenn man diesen Zug verpasst, in Anführungszeichen, und eben dann nicht ordentlich analysiert hat vorher, wo man für sich selbst besser Marketing macht, dass man da auch ganz, ganz schnell eben down the drain ist, ne, wie gesagt, dass dann halt auch Konkurs geht, und das ist natürlich sehr, sehr schade. Weil letztendlich ist Marketing einer der größten Treiber in den meisten Unternehmen, um den Umsatz zu generieren. Denn Marketing sorgt dafür, dass die Kundschaft kommt, ob das jetzt ein digitales Produkt ist oder ob das ein physisches Produkt ist. Ohne Marketing, ohne Bekanntheit wird das Produkt nicht gekauft und dann wird auch kein Umsatz generiert. Ja, deswegen muss man halt auch immer auch ein entsprechendes Budget zur Verfügung haben. Wir können ja auch dann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie es bei uns in der Firma ja auch ist, und dass das halt eben gerade ein großer Hebel ist und dass das wird sehr, sehr oft unterschätzt.
Was würdest du denn jungen Gründerinnen und Gründern raten, wenn die jetzt von dieser Thematik noch nicht so viel Ahnung haben und sich auch noch nicht so viel damit beschäftigt haben? Was wären so die ersten produktiven Schritte, die man machen kann, wenn man jetzt seine Marke angemeldet hat, sein Unternehmen gegründet hat und sein Produkt jetzt mal in der Testphase auf den Markt bringen möchte?
Ja.
Da würdest du sagen, ist natürlich das digitale Marketing Nummer eins. Ne, ist natürlich auch günstiger, besser zu tracken, hast du gerade schon erwähnt. Wie würdest du da den Leuten empfehlen, vorzugehen?
Gerne. Also das sage ich auch immer meinen Marketingstudenten selbst. Es geht gar nicht mal so sehr darum, dass das jetzt rein auf Startups bezieht, sondern ne, auch große Marken machen das sehr, sehr oft falsch. Aber die Idee ist ja eigentlich, wie gesagt, dass man von der Zielgruppe ausgeht. Mhm. Das heißt, man muss als allererstes verstehen, für wen ist denn das Produkt eigentlich gedacht?
Ja.
Weil erst wenn man versteht, wer eigentlich die Zielgruppe ist, dann kann man quasi darauf eingehen zu sagen, okay, über was spricht die Zielgruppe, wo ist die Zielgruppe präsent etc. Und ganz viele Leute machen da eben auch schon bei dieser Zielgruppengenerierung, die wir im Marketing-Jargon eigentlich eher Communications-Target-Groups nennen, weil das unterscheidet sich nochmal von der Zielgruppe, die ein Unternehmen generell hat. Nehmen wir mal als einfaches Beispiel, bleiben wir in der Kosmetik. Kosmetik ist ja jetzt nicht nur für eine kleine Sparte der Menschheit gedacht, sondern das können Leute, ich sag mal, zwischen 14 und 90 nutzen. Mhm. Ja, das ist ja eine riesige Spanne. Und dann natürlich, klar, primär Frauen, aber auch viele Männer. Männerprodukte sind ja jetzt auf dem Markt oder generell auch Männer, die gerne Pflegeprodukte an sich nutzen. Das heißt, da muss man viel mehr segmentieren. Man kann nicht sagen, unsere Zielgruppe ist alles zwischen 14 und 90. Das funktioniert nicht, denn eine 14-Jährige, die möchte was ganz, ganz anderes hören in ihrer Message, ne, wie sie adressiert wird, als jetzt ein 55-jähriger Mann beispielsweise. Das heißt, man geht normalerweise hin und schaut sich die große Target Group, die große Zielgruppe der Firma an, des Produktes an und gliedert die dann wieder in sogenannte Communications Target Groups. Und wenn man diese dann eben hat, die viel kleiner geclustert sind, sagen wir zum Beispiel Mädels zwischen 14 und 20, was auch schon eine relativ große Spanne ist, aber das dürfte noch relativ klar gehen, 14 bis 20, die sind wo aktiv, was sind deren Interessen, worüber reden die, was wollen die hören etc. Wenn man das weiß, dann weiß man natürlich auch, wo man präsent sein muss. Na, 14 bis 20, was sind das für Channels heutzutage? Die sind gegebenenfalls eher nicht mehr auf Facebook unterwegs, die sind eher auf TikTok und auf Instagram. Also müssen wir uns angucken, sind die da wirklich präsent und wenn ja, was schauen sie sich an? Wie sieht der Content aus, den die konsumieren? Wie sind die Messages, die die gerne hören? Wie reden die? Wie ist der Tone of Voice? Also ein bisschen wie unterhalten die sich auch unter ihren eigenen Freunden. Weil wir wollen als Marke ja oder als Unternehmen nicht reinkommen und dann wirklich wie so ein Unternehmen rüberkommen, sondern es soll so ein bisschen so rüberkommen, als wären wir deren Peers, also einfach Freunde, gleichaltrige Freunde, die mit denen reden möchten. Nicht reinrennen und schreien, boah, guck mal, ich habe das geilste Produkt der Welt, kauft es. Also was man da ganz, ganz schön sagen kann, ist, dass dieser Wandel von dem traditionellen Marketing zum digitalen Marketing immer ein Wandel vom Monolog zum Dialog war. Ne? Früher, dadurch, dass man auch gar kein Feedback bekommen hat, weil du guckst im Fernsehen in der Werbung, du kannst jetzt nicht darauf reagieren. Ne?
Klar.
Das heißt, einer steht da und schreit dich an, sozusagen, sagt, guck mal, das Produkt ist so toll, kauf es. Jetzt geht es eher darum, bei Social Media Marketing oder bei den anderen Formen von digitalen Marketing zu hören, was die Leute wollen und dann in einen Dialog zu gehen und nicht quasi sich hinzustellen wie so ein Marktschreier und zu sagen, ich habe das geilste Produkt aller Zeiten, sondern eben so ein bisschen erst zu verstehen, was abgeht. Was ich da immer als eine schöne Analogie nehme, das habe ich auch noch von meinem alten Prof aus dem Bachelor, und das gebe ich so auch immer an meine Marketingstudies weiter, ist eine Gartenparty. Stell dir einfach mal vor, du gehst auf eine Gartenparty, wo du die Leute nicht kennst. Was machst du jetzt? Du kommst nicht als Erster rein, die sind schon alle da, hast vielleicht so ein paar Krüppchen, die sich schon gebildet haben. Da rennst du doch nicht mitten rein und schreist, hey, hi, ich bin Paula und ich bin so geil, weil ich kann das und das. Nein, was machst du? Okay, gut, dann Paula macht das so, aber Paula, du bist auch wirklich, wirklich sehr geil. Ja, das muss man schon dazu sagen. Aber sagen wir jetzt einfach mal der Otto-Normalverbraucher, der nicht so geil ist wie du, ja. Was macht der? Der oder sie geht hin und holt sich jetzt erstmal ein Getränk und läuft vielleicht so ein bisschen rum und hört mal, was die Krüppchen so reden. Und dann ist da hinten die eine Gruppe, da habe ich gerade gehört, die unterhalten sich über etwas, das mich auch interessiert. Dann gehe ich dazu und höre erstmal ein bisschen, über was sie gerade reden und dann bringe ich mich ein. Ach Leute, cool, das ist auch was ich mag, hier, ne, lass uns mal darüber reden. Und genauso musst du es als Marke auch machen. Du hörst, was die Leute wollen und dann gehst du nicht hin und schreist, hey, da bin ich, sondern guck mal, das ist das, was ihr bewirkt. Das ist eure Interesse. Ich habe hier übrigens was euch in eurem Interesse noch weiter bestärkt. Wollen wir nicht darüber reden? Ja. Wollt ihr euch das nicht mal angucken? So, ne? Und nicht reinrennen und schreien. Das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, erst muss die Zielgruppe definiert sein und man muss verstehen, was die Interessen sind, wo sie unterwegs sind, um dann eben entsprechend auch dort diesen Content zu produzieren. Das heißt, man weiß dann, okay, ich muss halt nicht für Facebook-Content produzieren, sondern für TikTok-Content produzieren. Und was für eine Art von Content, das ergibt sich dann eben daraus, was man für ein Produkt hat natürlich. Wie gesagt, was die Zielgruppe an Interessen hat. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Man geht diesen Ansatz. Bevor man aber überhaupt über Zielgruppen etc. nachdenken kann, muss natürlich davor auch die eigene Marke definiert sein. Ja? Also auch das kleinste Startup muss ja am Ende wissen, wie möchte ich präsent sein? Ne? Was sind meine Core Values? Und da geht es gar nicht mal so darum, dieses klassische Business Mission, Vision, ne? wo sehe ich unsere Firma später, was ist unser Auftrag für die Welt? Sondern vielmehr so, wofür steht die Marke? Wofür steht Compounder zum Beispiel? Ja? Was sind unsere inneren Werte? Und wenn wir diese inneren Werte definiert haben, können wir von diesen inneren Werten auch so ein bisschen ableiten, was so die Thematiken sind, über die man als Marke sprechen möchte. Und erst wenn man diese Thematiken hat, kann man das ja jetzt wiederum abgleichen mit den Target Groups. Gibt es da Leute, die sich für genau das gleiche interessieren? Und wenn ja, wo sind sie? Und wie kriege ich sie quasi angesprochen? Das ist quasi so diese Herangehensweise normalerweise.
Okay, ja, das ist echt extrem spannend, weil das ist, also ich hatte, bevor wir das Startup gegründet haben, mit Marketing gar nichts am Hut. Mhm. Ne? Ich hatte das jetzt auch Schritt für Schritt erlernen müssen oder bin es immer noch am Erlernen und wir ja alle. Ne? Mhm. Aber wenn man schon mal diesen theoretischen Hintergrund aus dem Studium hat oder aus Arbeitserfahrung oder so, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen flüssiger alles. Ne?
Genau.
Ich finde es halt aus eigener Erfahrung jetzt extrem interessant, wie viele unzählige Möglichkeiten es gibt. Mhm, ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, man muss Zielgruppen definieren, man muss Channels definieren, man muss die Ansprache definieren. Dann gibt es quasi diese Schirm, sage ich mal, von wie trete ich als Marke auf und daraus mache ich dann Kampagnen bis runter zum kleinsten Detail des Produkts. Genau. Daraus mache ich dann auch nochmal eigene Kampagnen und zeige den Leuten wirklich, wie mein Produkt funktioniert, was es kann, welche Nährwerte es hat, welche technischen Vorzüge und so weiter. Das ist einfach extreme Feinarbeit auch, ja. Mhm. Und dann, wenn ich beobachte, wie man das dann nachher verfolgen muss, also da kannst du bestimmt gleich auch nochmal was zu erzählen. Ja. Jetzt habe ich quasi meine Kampagne erstellt, bin da auch jetzt mal irgendwie durchgekommen durch jetzt irgendwie so ein Tool, irgendwie, keine Ahnung, Google AdWords oder auch mein eigenes Tracking-Tool, das man vielleicht dann aufgebaut hat oder sich gekauft hat, eine Lizenz dafür. Wie kann ich jetzt den Überblick behalten? Jetzt mache ich 3-4 Kampagnen. Du hast schon gesagt, das traditionelle Marketing kann man nicht wirklich tracken. Ja. Dann eher dann das digitale Marketing. Wie kann ich jetzt das richtig gut nachverfolgen und mir dann auch die Schlüsse daraus ziehen? Ja? Genau. Also wie kriege ich Ergebnisse? Wie kann ich das dann vielleicht auch verbessern, wenn ich sehe, etwas funktioniert nicht?
Ja, also das Allerwichtigste ist natürlich auch auf der einen Seite zu verstehen, welche Art von Kampagne man fährt. Also es gibt nicht so eine, ich sag mal, One-Size-Fits-All-Kampagne, weil das kommt auf die Ziele an. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn die Idee am Ende ist, was möchte ich machen? Ich habe ja schon mal gesagt, gerade am Anfang, man kann ja eine sogenannte Brand-Awareness versuchen zu erhöhen. Also es geht darum, nicht ein Produkt zu vermarkten, sondern erstmal zu zeigen, hey, ne, wir sind Compounder, ihr kennt uns nicht, hier stellen wir uns mal vor, damit die Leute so ein bisschen überhaupt quasi darüber Bescheid wissen, dass es uns gibt. Das ist dann eine sogenannte Awareness-Kampagne. Marketing ist ja alles sehr, sehr englisch. Von daher bleiben wir mal bei den englischen Terms. Das ist eine sogenannte Awareness-Kampagne. Dann hat man aber auch die Möglichkeit, quasi Engagement-Kampagnen zu fahren. Da geht es so ein bisschen darum, dass man die Interaktionen mit der eigenen Community erhöht. Und dann haben wir als letztes die Conversion-Kampagne. Da geht es dann wirklich darum, dass du in irgendeiner Form zu Conversions etwas führst. Conversions kann alles sein. Das definiert man selbst. Das könnte sein, dass einfach jemand auf die Anzeige klickt und sich dann für einen Newsletter anmeldet. Oder bei uns auf der Plattform einfach registriert. Oder dann am Ende, wenn es ein Shop ist, irgendwie was kauft. Ne, der Kauf ist natürlich das Größte, was man machen kann. So, und jede dieser 3 Kampagnenkategorien hat auch jeweils andere Metriken und sogenannte KPIs, also Key Performance Indicators. Das sind Metriken, die am Ende aussagen, ob jetzt für diesen Bereich etwas verbessert hat, sich oder verschlechtert hat. Und das heißt, für die Awareness-Kampagnen hat man normalerweise sogenannte Reach-KPIs. Das heißt, alles, was so um die Ausweitung, ne, wie viele Follower habe ich etc. Das angeht, weil es ja klar, wenn ich meine Awareness erhöhen möchte, also meine Markenbekanntheit, die Markenbekanntheit zeigt sich auf Social Media beispielsweise durch die Anzahl der Likes der Seite oder Follower auf Instagram. Bei den Engagement-Kampagnen, wo es ja um eine Interaktion mit der Community geht, guckst du dir die Interaction-KPIs an, also Likes, sowas. Und bei Conversion-Kampagnen hast du dann sowas, da es ja um Influencer am Ende geht, schaust du dir an, entweder wie viele Leute haben dann was gekauft, ne, wenn es um sowas geht, aber auch, wenn du beispielsweise im Bereich Social Media bleibst, wie viele Leute haben denn beispielsweise Kommentare gemacht oder etwas geteilt, ja, also deinen Beitrag dann wiederum geteilt. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen als erstes, dass man quasi, bevor man eine Kampagne einfach so startet, dass man sich des Ziels bewusst ist. Und mit dem Ziel, das ist die Vorgabe, welche Metriken und welche KPIs sagen am Ende, hat sich die Kampagne quasi gelohnt oder nicht gelohnt. Und da muss man quasi täglich hinterher sein. Das heißt, das ist nicht irgendwie 24/7, du sitzt vorm Computer und lädst die Seite neu, nur um zu sehen, hat sie jetzt 5 Leute mehr oder 5 Leute weniger drauf geklickt, sondern es geht eher darum, dass man so einen konstanten Überblick hat und jeden Tag mal reinguckt und sieht, okay, wie hat sich das jetzt zu gestern verhalten? Merke ich irgendwie beispielsweise, dass in Kampagne A die und die Schlagwörter, Keywords, ne, nicht funktionieren, weil keiner irgendwie danach sucht, dann kann ich die rausholen und vielleicht ersetzen mit was anderem. Oder merke ich beispielsweise, dass innerhalb meiner Kampagne, die man ja auch normalerweise so strukturiert, dass eine Kampagne in mehrere sogenannte Anzeigengruppen geclustert ist und innerhalb der Anzeigengruppe kann man mehrere Anzeigen haben, ne, dass man quasi Texte variiert und dann guckt, okay, die funktioniert deutlich besser als die andere. Also kann ich die rauskicken und mache vielleicht nochmal einen neuen Versuch mit einem anderen Text rein, nur um zu sehen, ob die jetzt wiederum besser performt. Ne? Also das ist halt so eine, ich sag immer, Operation am lebenden Herzen, ne, am offenen Herzen, weil die Kampagne läuft ja, man pausiert sie nicht zwingend dafür, ne? Es sei denn, sie funktioniert gar nicht und man will es komplett nochmal überarbeiten, aber man guckt dann immer so ein bisschen, okay, machen wir das raus, machen wir jetzt noch ein paar Keywords rein, ne, wo man merkt, okay, die Leute suchen vielleicht mehr nach diesem Begriff, könnte das jetzt auch nochmal passen etc. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man halt zumindest jeden Tag mal reinguckt, nicht dauerhaft davor sitzen muss, um irgendwie was zu optimieren, aber dass man halt den Überblick nicht verliert und sich auch dann selbst nochmal solche Fristen setzt, wie wir gucken in 2 Wochen, Stichtag, bis dahin muss so und so viel irgendwie passiert sein, ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir was ändern. Ne? Oder wenn es übertroffen wurde, perfekt, dann geht es so weiter und man bootet vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Budget rein.
Mhm. Ja, und also es geht ja immer darum, die richtigen Leute anzusprechen zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Message. Und das, finde ich, bei uns ist das größte Problem oder ist die größte Schwierigkeit, weil ja bei uns ständig die Personen, die wir ansprechen, sich ändern. Ja? Also wir haben quasi den einen Jahrgang, der sich für ein Studium interessiert, der sein Abi gemacht hat, vielleicht aus dem Ausland kommt und jetzt in Deutschland studieren möchte.
Genau, ja.
Jetzt muss ich quasi die Generation verstehen, muss die richtigen Channels finden. Ja? Also vor ein paar Jahren war es Instagram, heute ist es TikTok. In ein paar Jahren wird es wieder irgendwas anderes sein.
Genau.
Und das Mindset und die Verhaltensweisen der einzelnen Leute, ja, dann männlich, weiblich, Alter, Herkunft, ne, sind dann halt auch nochmal extrem unterschiedlich.
Genau.
Und da dann immer so einen Konsens zu finden und eine Message rauszuhauen, die dann wirklich auch alle irgendwie anspricht und allen das Gefühl gibt, ja, die verstehen mich, die verstehen mein Problem und die wollen mir helfen, das ist halt wirklich auch eine Kunst, ja.
Also das stimmt.
Deswegen gibt es ja auch Profis dafür, die das schon ewig machen.
Genau.
Und manchmal sehe ich Kampagnen von irgendwelchen Autoherstellern oder Mobilfonherstellern, die einfach exzellent sind. Ja, das ist so eine Message und du weißt genau, was sie damit sagen wollen und denkst dir einfach nur so geil. Ja, einfach so eigentlich so einfach, aber einfach unfassbar gut. Ja.
Was man halt immer auch beachten muss, ist natürlich, dass das sehr, sehr, dadurch, dass es ja um Produkte geht, es ist sehr, sehr stark abhängig davon, was man hat. Ist das ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt oder Service, wie jetzt bei uns der Fall, ist das viel, viel schwieriger, beispielsweise so knackige, prägnante, irgendwie kurze Videos oder sowas zu machen. Das geht gar nicht, weil man ja erstmal ein bisschen was erklären muss. Ja?
Ja.
Das wird aber mit der Zeit sozusagen einfacher, je bekannter die Marke ist, weil dann sozusagen die Leute zumindest wissen, es gibt da beispielsweise eine Plattform, die zum Bewerben da ist, dann muss ich nur noch dafür sorgen, dass sie auch zu uns kommen. Da muss man nicht mehr so viel erzählen. Das ist aber normal, das gilt für alles. Ja?
Stichwort Word of Mouth, ne?
Genau, Word of Mouth. Marketing. Ich meine, das klingt immer so schön, weil man das Marketing hinten dran klatscht, aber man hat da null Einfluss drauf, ne? Weil das machen die Leute. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur hoffen, dass sie mit unserem Service zufrieden sind, dass sie eben dann rausgehen in die Welt und das dann weitererzählen.
Ja, und das ist ganz wichtig. Also Word of Mouth gilt ja als die mächtigste Marketingwaffe. Ja? Also entweder du wirst gelobt und die Leute erzählen das weiter und kommen deshalb zu dir, dann hast du quasi eigentlich gewonnen. Ja, aber in der heutigen Zeit, wo alles so schnell geht und wo Informationen sich so schnell verbreiten oder du in einen Shitstorm gerätst, aus Versehen oder keine Ahnung, kann ich das auch echt, Schaden zufügen.
Natürlich.
Das kann ich echt runterziehen. Da muss man auch wirklich aufpassen mittlerweile, wie man da rangeht.
Selbstverständlich. Und ich meine, die ganze Idee mit Word-of-Mouth-Marketing ist ja quasi der Grundkern von Affiliate-Marketing oder das, wie man es, oder die bekannteste Form, wie man es kennt, in Influencer-Marketing. Ne? Influencer-Marketing ist eine Form von Affiliate-Marketing, dass das so gut funktioniert, weil man eine Person hat, von der viele Leute eben denken, das ist mein Vorbild. Das ist jemand, dem ich in dem Thema XYZ so vertraue, dass wenn er oder sie mir sagt, dass das ein tolles Produkt oder ein toller Service ist, dass das dann auch für mich gilt und ich das dann übernehme.
Ja.
Und das ist ja die Idee. So wie ich beispielsweise in meiner Familie immer der Ansprechpartner bin für technologische Sachen. Ja, meine Omi, meine Tante, meine Mama, alle kommen immer zu mir und fragen mich, ey, ist das ein gutes Handy, ist das ein guter Computer, ist das und das? Und wenn ich dann sage, ja, das ist so, dann basieren sie ihre Kaufentscheidung auf meiner Expertise. Und das ist ja die Idee, die dann quasi hinter Influencer-Marketing steht. Und das ist letztendlich nichts anderes als Word-of-Mouth-Marketing.
Klar, die Leute vertrauen dem Vorbild. Ne?
Genau. Und da kann man halt auch wiederum, wie du sagst, viel Probleme auch bekommen. Da gab es ja vor ein paar Jahren, das hatte ich jetzt dieses Semester auch in meiner Marketing-Vorlesung mal mit erwähnt, als wir über Influencer-Marketing gesprochen haben, gab es vor ein paar Jahren diesen Riesenskandal mit Logan Paul. Kennst du den? Das ist so ein YouTuber.
Ja, klar.
Genau, und der war einer der beliebtesten YouTuber der Welt. Riesige Sponsoring-Verträge und ganz viel mit Marken zusammengearbeitet. Und dann hat er seinen Ausflug nach Japan gemacht und ein Video gedreht, wo er in diesen Suicide Forest gegangen ist. Also es gibt da so einen Wald in Japan, wo sich ganz viele Leute eben selbst hängen, weil sie eben nicht mehr mit dem Druck klarkommen. Es ist eine sehr arbeitsfokussierte Gesellschaft. Und er ist da wirklich rein mit Pikachu-Mütze, ne, hat sich selbst im Selfie-Modus aufgenommen und dann halt auch noch jemanden gefilmt, der da hing. Ja? Das war ein absoluter Shitstorm und das hat einen kompletten Backlash auch gegeben auf jede Firma und jede Partnerschaft, die er hatte. Wir haben auch alle dann direkt die Beziehung gecuttet zu ihm, weil das eben sonst auch die eigene Marke betrifft. Und das sind so Sachen, genau, über die macht man sich gar keine Gedanken.
Da habe ich noch auch jetzt ganz kurz, das ist jetzt erst kurz kürzlich, vor ein paar Wochen kam das raus, ein super Beispiel für. Kennst du das Startup Ankerkraut?
Ja,
das
klar.
War auch bei Höhle der Löwen, sind die ja auch Juroren gewesen, also selber die Löwen gewesen, ne? Und haben ihr Gewürz-Startup ja in mehrfacher Millionenhöhe verkauft.
Ja.
Und jetzt rate mal an wen?
Dr. Oetker.
Nee, war. An Nestle.
Ah, Nestle, genau, stimmt.
Ja. Nestle hat Ankerkraut gekauft und das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst, und zwar Social Media, ne, wieder Stichpunkt.
Stimmt.
Und da haben sich auch ganz, ganz viele große Influencer dann abgewendet, weil sie gesagt haben, ich hatte selbst von Nestle schon Anfragen und habe die abgelehnt, aus gutem Grund. Und jetzt unter der Hand sozusagen werde ich jetzt doch mit Nestle zusammenarbeiten müssen, weil mit dem Startup, was ich vorher Verträge unterzeichnet habe, das wurde jetzt übernommen von diesem Konzern, ja. Und das haben viele nicht akzeptiert, sind auch sofort ausgestiegen und haben sich distanziert. Und ja, so schnell kann es gehen.
Ja,
vom sehr beliebten, nachhaltigen Startup wirst du dann plötzlich zum Ekelpaket.
Ja,
und keiner will was mit dir zu tun haben, weil du einfach deine Seele verkauft hast.
Ja,
das ist leider so. Ne? Und da muss man wirklich aufpassen.
Ja, frag dich mal, warum Nestle die gekauft hat. Das ist eine absolute Greenwashing-Taktik einfach gewesen.
Klar, auf jeden Fall. Ja, aber es ist wahrscheinlich eher nach hinten losgegangen. Also es ging erst andersrum. Anstatt Greenwashing wurde quasi Ankerkraut in Dreck gezogen, was natürlich sehr schade ist. Und auf jeden Fall sieht man daran, wie schnell sowas gehen kann. Ne? Und wie man auch mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, die das Produkt dann auch nach außen tragen, wie man da miteinander umgehen muss.
Absolut, absolut.
Aber auch andersrum. Ja? Also man muss auch ganz stark aufpassen, mit wem man denn zusammenarbeiten will.
Genau.
Will man quasi, stell mal vor, du wirst repräsentiert von einem Influencer, der dann später kommt raus, er ist Antisemit, ja, oder rechtsradikal oder Rassist oder ist, keine Ahnung, ja. Und dann musst du dich natürlich auch schleunigst distanzieren, ja. Diese Finn-Kliman-Nummer, die da gerade abgelaufen ist, ja. Wo dann About You mit drin war, wo dann alles Mögliche passiert ist, ja. Mit diesem Maskenskandal und so, der steht ja jetzt auch, wurde jetzt angezeigt, ja, von der Staatsanwaltschaft. Also sowas kann passieren, ja. Du arbeitest mit Leuten zusammen, wo du denkst, das sind Vorzeigeunternehmer. Das sind tolle Menschen, die wollen was Gutes erreichen, und weil mein Name assoziiert wird mit seinem Namen, stehe ich besser da, und plötzlich liegst du im Dreck zusammen, mit ihm. Und klar, sowas kann man vorher nicht wissen. Ne? Aber man muss schon heutzutage sehr aufpassen, mit wem man was tut.
Ja, ich finde halt einfach, dass es gerade in diesem Bereich im Influencer-Marketing halt Recherche das A und O ist. Ne? Mhm. Also man muss rausfinden, wofür stehen die Leute, passt das überhaupt wirklich zur Marke? Und was auch viel, viel wichtiger ist, ist, dass man auch dieses Verständnis dafür haben muss, dass es eben verschiedene Kategorien von Influencern gibt. Ja, also vor allem halt auch nach Größe gestaffelt. Ne? Es gibt nicht nur diese, also es ist nicht jemand einfach nur Influencer, weil er 1 Million Leute irgendwo hat, ja, sondern es gibt auch kleinere Kategorien, ne? Mikroinfluencer, Nano-Influencer, ne? Nano-Influencer alles so unter 1000 oder bis zu 1000, Mikroinfluencer alles bis zu 10.000. Und das Lustige ist, auch hier spreche ich das immer wieder in meinen Vorlesungen auch dann nochmal an, die sogenannte Conversion Rate oder Interaction Rate, die man hat, ist bei den kleineren Influencern viel höher als bei den großen. Einfach weil die noch viel, viel näher an ihrer eigenen Klientel quasi dran sind, viel mehr noch wirklich den Content produzieren, den die Leute wirklich genau sehen wollen, bis man dann sozusagen in Anführungszeichen Kommerz wird. Ja? Und von daher gehen da wirklich die Leute auch noch hin und klicken auf das Zeug, ja, dass die eben promoten. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil wenn jemand 1 Million Leute hat, aber die Interaction Rate ist nur so 1% rum, ja, im Vergleich zu jemand, der, ich sag mal, 10.000, 100.000 hat, aber da sind wir bei 50% oder sowas, das ist natürlich was ganz, ganz anderes.
Ja, ja. Okay, wunderbar. Also gehen wir mal kurz weg von dem theoretischen Teil und kommen so ein bisschen ins Praktische. Jetzt alles, was wir erzählt haben, wenden wir natürlich bei uns bei Compounder auch an.
Genau.
Und vielleicht kannst du den Leuten mal erzählen, so ein bisschen grob, was ist da unsere Strategie, warum haben wir das gemacht, was haben wir schon gelernt, was haben wir vielleicht mal falsch gemacht, verbrennen wir Geld, verbrennen wir kein Geld, wie läuft das bei uns?
Genau, also wir natürlich, dadurch, dass wir alleine ja schon ein digitales Unternehmen sind natürlich primär im digitalen Marketing unterwegs. Das würde auch gar nicht funktionieren mit dem traditionellen Marketing, weil dafür das Budget einfach fehlt. Es ist sehr, sehr teuer, beispielsweise Out-of-Home-Werbung zu machen, also hier Ströer Medien, beispielsweise die großen Billboards, die ich ja schon angesprochen habe. Das ist sehr, sehr teuer.
Keine Chance.
Genau. Auch Fernsehwerbung ist sehr, sehr teuer. Und wie gesagt, man hat eben diesen sehr, sehr hohen sogenannten Streuverlust. Man weiß nicht, sehen das die Leute, die man sehen möchte. Die versuchen einen immer zu überzeugen, dass das Leute sehen, die es sehen möchten, aber die können es ja selbst nicht beweisen. Was beispielsweise bei diesen Out-of-Home-Medien immer der Fall ist, ist, dass die halt sagen, ja, so und so viele Leute gehen normalerweise hier an der Kreuzung vorbei. Ja, okay, aber wenn das alles Leute sind, die das nicht interessiert, dann haben wir da auch nichts von. Von daher, das wäre ein viel zu großer Streuverlust. Wir sind primär auf digitalen Marketing unterwegs und fokussieren uns da auf zwei Säulen. Unsere größte und wichtigste Säule ist das Search Engine Marketing, also Suchmaschinenwerbung. Und die zweitgrößte Säule ist Social Media Marketing, also Werbung auf Facebook, Instagram und TikTok jetzt neuerdings auch. Und wie gesagt, das Wichtigste ist ja auch, dass wir hier wieder zunächst ja definieren mussten, wer sind denn unsere Zielgruppe, wo sind die unterwegs. Wir haben jetzt wirklich eine sehr, sehr diversifizierte Zielgruppe, weil es ja nicht nur um die Abiturienten geht. Ja, also es geht nicht nur darum, Leute hier zu ihrem Bachelor-Abschluss zu bekommen und dann halt auch wirklich die wirklich gerade ihren Schulabschluss gemacht haben, sondern wir haben ja auch beispielsweise berufsbegleitende Studiengänge. Das sind ja meistens Leute, die schon etwas älter sind, weil sie erstmal arbeiten gegangen sind. Oder Masterstudiengänge, wo man auch nicht zwingend irgendwie direkt nach seinem Bachelor dann den Master macht. Also auch hier schon Leute mit Berufserfahrung etc. Das heißt, wir müssten hier viel, viel mehr clustern und müssen auch hier dann wiederum oder mussten hier wiederum schauen, wo sind die Leute aktiv. Weshalb wir auch beispielsweise trotzdem immer noch auf Facebook sind. Weil auf Facebook sind Leute, die etwas älter sind, beispielsweise ich, die dann vielleicht dann auch noch ihren Master so in meinem Alter machen oder berufsbegleitend studieren. Aber eben auch, und das ist das Spannende, weil wir herausgefunden haben, dass viele Abiturienten diese ganze Orientierung und Bewerbung noch über ihre Eltern doch abwickeln lassen. Also da die Eltern viel mehr involviert sind in den Prozess. Und wo sind die? Naja, auf Facebook. Ne? Und dann versuchen wir die eben dort zu adressieren, während die Abiturienten selbst eben primär auf Instagram und auf TikTok eben zu finden sind. Ne? Das heißt, das haben wir uns angeguckt. Wir haben auch, das kann man ja sagen, erst jetzt seit einem knappen halben Jahr überhaupt richtiges Budget zum Investieren ins Marketing. Mhm. Wir hatten davor immer nur so kleinere Beträge, dadurch, dass wir uns ja selbst finanziert haben, das haben wir ja schon mal erzählt, hatten wir ja nicht diesen riesen Batzen an Geld, um Werbung da rauszuknallen. Jetzt haben wir das Budget, um wirklich auch mal Kampagnen entsprechend zu fahren, sehen ja auch, dass gerade bei uns jetzt in unserem Bereich vor allem die Werbung für Ausländer auf Suchmaschinen sehr, sehr gut funktioniert, ja, um sie herzubekommen. Von daher würde ich jetzt persönlich auch sagen, wir verbrennen an sich kein Geld. Ja, wir investieren es ja. Ich finde immer, Marketing ist eine Investition, dass davon immer quasi auch Geld wegfliegt. Auch im digitalen Marketing hat man natürlich auch seinen Streuverlust. Man kann ihn aber messen. Das ist halt das Gute. Ja. Ja. Man kann ihn messen und dann eben entsprechend justieren. Das heißt, jetzt aktuell sind wir eigentlich auf einer ganz guten Schiene, was das Suchmaschinenmarketing angeht. Haben da jetzt ja wirklich sehr fein untergliedert für nationale Bewerber und internationale Bewerber. Da dann wiederum strukturiert in die verschiedenen Abschlüsse. Also Bachelorranden, Masterranden, Fernstudium, berufsbegleitendes Studium, Vollzeitstudium etc. Einfach, weil es hier, wie gesagt, sehr, sehr wichtig ist. Im Suchmaschinenmarketing basiert ja alles auf sogenannten Keywords oder Keyphrases, also Suchanfragen. Da eben rauszufinden, ja, wonach gucken denn die Leute, wenn sie sich orientieren wollen bzw. bewerben wollen. Wir sind ja eher wirklich so in diesem letzten Schritt der Studienorientierungsphase. Leute wissen gegebenenfalls schon so ungefähr, was sie studieren wollen. Und jetzt sollen sie sich quasi um die Bewerbung kümmern bei uns. Wir sind ja keine Orientierungsplattform, wir bieten das mit an. Aber wir primär sind in diesem etwas späteren Bereich angesiedelt und können das daher sehr, sehr gut abfischen. Und du hattest eben was sehr, sehr Spannendes gesagt. Nämlich, wir wollen erscheinen, wo es relevant ist. Und das Relevante kann man eben gerade im digitalen Marketing erzeugen. Denn wenn jemand jetzt nach, ich sag mal, Studienbewerbungen in Deutschland sucht und wir erscheinen, dann erscheint diese Werbung, weil es relevant ist für die Person in diesem Moment. Ja, super. Weil sie sich orientieren möchte jetzt gerade, weil sie sich bewerben möchte. Also wir schreien nicht hier dauerhaft rum, wenn derjenige gerade nach Skateboards schaut, ja, hier willst du dich nicht bewerben, sondern wir erscheinen nur, wenn jemand wirklich etwas sucht, das damit direkt in Verbindung steht. Und daher ist die Relevanz so hoch für die Person, dass er oder sie gegebenenfalls eben dann doch auf die Ad klickt und dann bei uns sich registriert und am Ende auch die Bewerbung macht. Ja? Das ist das Schöne daran.
Ja, das klingt auf jeden Fall extrem sinnvoll.
Was ich sagen kann, woraus wir schon gelernt haben, ist, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, diese Zielgruppen trotzdem korrekt zu definieren. Ja, und dann auch wirklich sicherzustellen, dass gerade auf Social Media beispielsweise, dass auch die Leute sehen, die es sehen möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sozusagen das Pricing angeht. CPC, Cost per Click, das heißt, man bezahlt dafür, dass jemand auf die Anzeige klickt. Oder es gibt auch CPM, das ist Cost per Mille, ne? Mille, italienisch für 1000, damit ist 1000 Impressions gemeint, also dass es 1000 Mal angezeigt wurde und dann bezahlt man einen entsprechenden Beitrag dafür. Bei Suchmaschinenmarketing ist es eigentlich immer automatisch CPC. Normalerweise sollte es bei Social Media Marketing auch so sein, aber die Plattformen haben so ein bisschen umgestellt, dass man je nachdem, was man sozusagen definiert hat in seiner eigenen Kampagneneinstellung, nur über CPM geht. Und dann kann man gar nicht garantieren am Ende, dass man nicht vielleicht doch zu viel bezahlt, weil nämlich das einfach ganz oft ausgespielt wird, aber es dann doch nicht quasi zu einer Conversion führt, weil niemand draufklickt. Ja? Also auf der einen Seite muss man immer sicherstellen, dass das so fein justiert ist, dass man nicht Geld verbrät, weil das natürlich auch immer noch möglich ist, dass man ein ordentliches Tagesbudget sich gelegt hat, ja, weil das wird so oder so nicht überschritten. Das heißt, man kann nie zu viel Geld ausgeben, man kann es nur falsch ausgeben. Das ist klar, ne? Also das ja, muss...
Ein gutes Learning,
ja. Ja, das muss halt definiert sein und man muss halt, wie gesagt, die ganze Zeit dranbleiben und checken. Und durch dieses Checken eben rausfinden, wo man was optimieren muss. Und das war auch für uns natürlich ein Lernprozess.
Ne? Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass egal, ob man ein Tangible Product, also irgendwas zum Anfassen, Müsli-Riegel, was auch immer, oder auch ein Intangible Product, ja, wie wir es haben, irgendwie eine Online-Plattform, die eigentlich nur digital existiert, beide Kategorien kommen um das digitale Marketing nicht herum. Absolut. Ja, egal, was für ein Produkt man auf den Markt bringt, jeder, wirklich jeder, ist jetzt mittlerweile online aktiv. Sogar Büros, sogar Architekturbüros oder andere Berater, Rechtsanwälte. Jeder hat ja mittlerweile auch eine Internetseite. Jeder wirbt auf die eine oder andere Weise mit sich und seinem Produkt. Also egal, es kann auch ein LinkedIn-Profil sein, das man irgendwie pusht, wo man dann auch manchmal irgendwie mal ein bisschen Geld reinsteckt und so ein paar mehr Leute ansprechen will. Selbst da, das ist ja schon eine Art von Marketing. Ja, also das ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ja. Und du hast vorhin, ganz am Anfang hast du was Interessantes gesagt, Marketing und Vertrieb arbeiten Hand in Hand. Mhm. Und also ich kann das ja als Vertrieblerin bei uns sagen, das ist absolut richtig, ja. Und vor allem muss aber dann auch nochmal so ein bisschen weiterdenken. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wie vorhin, das nehmen wir mal einfach das Beispiel auf, einen Müsli-Riegel verkauft, dann verkauft ihr auf der einen Seite das Produkt, das heißt, ihr schickt das Produkt weg und kriegt dafür Geld. Und auf der anderen Seite kommt Marketing und versucht die Leute, die das dann kaufen sollen, ranzuholen. Mhm. Ja? Und diese zwei Seiten müssen natürlich eng zusammenarbeiten, weil natürlich auch der Vertriebler dann nachher sagen muss, hier nochmal die Fakten aufzählen, nochmal die Nährwerte aufzählen und so weiter. Ja, das muss ja alles funktionieren. Da geht es aber rein um dieses eine Produkt an den anderen Endverbraucher. Und jetzt bei uns im Plattformmodell, das ist vielleicht auch für die spannend, die selbst eine Plattform aufbauen, ist das natürlich auch nochmal ein kleines bisschen anders, weil wir haben auf der einen Seite die Nutzer, die durch Marketing auf die Seite gebracht werden und dann auch das Produkt oder die Dienstleistung nutzen. Mhm. Und auf der anderen Seite unsere Kunden, was ja unsere Hochschulen sind, die natürlich auch in irgendeiner Form von Marketing als Kunde nachher registriert werden. Da ist aber natürlich dann auch der Vertrieb nochmal viel intensiver, weil man natürlich da in die Kaltakquise gehen muss und so weiter. Das hatten wir letzte Folge besprochen. Und deswegen ist es so wichtig, dass mein Department Vertrieb mit dem Department Marketing so eng zusammenarbeitet, da ich wissen muss, was wird den Nutzern verkauft. Mhm. Genau. Was verkaufe ich dann wiederum den Hochschulen und wo findet man eine Schnittstelle? Wie kann man die zusammenbringen? Wo sehen wir vielleicht noch die Learnings der Hochschulen, die man dann an die Nutzer weitergeben kann, etc. pp. Also es gibt unzählige Dinge, die man da beachten muss, die man aber auch automatisch beachtet. Das kann ich auch dazu sagen. Das macht man einfach. Ja, also man erzählt seiner einen Gruppe nicht was völlig anderes, was man der anderen Gruppe erzählt, sondern es geht immer Hand in Hand, weil das Produkt quasi ein roter Faden dann hat, der quasi das Ganze dann nachher abrundet, ja, wo man sagt, ja, der Nutzer hat hier auf jeden Fall den Vorteil und dadurch hat die Hochschule wieder den Vorteil.
Genau.
So. Und genau so funktioniert das und das ist auch in jeder Sparte so, ja, egal welches Produkt oder welche Dienstleistung man hat, die Marketing und Vertrieb arbeiten Hand in Hand und selbst Produkt, also selbst der ITler, der das Produkt baut, selbst du bist ja extrem involviert, gerade auch in den Marketingprozessen, nicht nur, weil du studiert hast und das theoretische Wissen hast, sondern weil du weißt am besten, wie die Technik funktioniert. Die Technik wird wiederum vermarktet, ja, sei es über den Vertrieb an die Hochschulen oder an die Nutzer, die Bewerber. Das heißt, jeder im Unternehmen ist einfach extrem involviert in diese Prozesse und deswegen, also ein Startup kann ohne das eine und ohne das andere nicht funktionieren.
Absolut nicht. Und wie gesagt, das trifft nicht nur auf Startups zu, aber da vor allem, weil es eben ein kleines Unternehmen dann noch ist, aber das trifft auch selbst auf ein riesiges Konglomerat zu. Wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht quasi wie so eine geölte Maschine Zahnrad in Zahnrad greift, dann geht was kaputt. Und du hast es ja mit der Beauty-Marke ja selbst als Beispiel schon genannt. Ne?
Genau, ja, absolut.
Ja, auch hier könnte ich jahrelang mit euch darüber reden. Ja, da, wie wir es gesagt haben bei der Vertriebsfolge, wir werden da sicherlich noch ein paar Mal über unsere Departments noch weiter sprechen. Auch hier selbstverständlich, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt, kommt immer auf uns zu, beantworten wir gerne die Fragen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge auch habt in den Bereich Marketing, um da irgendwie einzugehen, oder im Bereich Vertrieb, wo wir letzte Woche ja drüber gesprochen haben, dann nur raus damit, schreibt uns gerne an.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf eure Anfragen und wir werden euch natürlich auch immer auf dem Laufenden halten, weil der Stand, den wir heute haben, der wird natürlich nächstes Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren nochmal ganz anders sein. Ja? Und wir werden euch mitnehmen auf die Reise und unsere Learnings natürlich auch immer hier schön erzählen. Danke dir, Mino.
Gerne, gerne.
Was ist passiert?
So, jetzt haben wir natürlich nochmal den Sonderfall, dass wir eine Woche verlagert haben, unsere Folge. Das heißt, wir hatten jetzt wieder 3 Wochen Zeit dazwischen, in denen natürlich super, super viele Sachen wieder passiert sind. Ja, wir haben uns für euch wieder die wichtigsten Punkte rausgeschrieben und starten leider, wie immer, mit dem Thema, das wir seit unserer ersten Folge bei uns in Was ist passiert mit aufgenommen haben, nämlich dem Krieg in der Ukraine. Paula, möchtest du uns da einen kurzen Stand der Dinge geben?
Wie immer ist es einfach nur ein schreckliches Thema und erschüttert einfach auch jeden Tag. Ganz kurz vorab, das war auch in den Medien jetzt so ein bisschen Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das schon auch nachvollziehen. Man wird so kriegsmüde. Kennst du das? Also, dass man so diese Nachrichten, natürlich sind die erschütternd und schrecklich und man kann das sich gar nicht vorstellen, was die Leute da durchmachen. Aber es ist wie immer, dadurch, dass wir so eine riesige Nachrichtenflut haben und ja auch andere Themen relevant werden, rückt das so ein bisschen in den Hintergrund. Es ist so ein Dauerthema. Es ist so, ach ja, Krieg in der Ukraine immer noch. Ja.
Stumpft ab. Ja.
Genau, und das ist so schlimm, ja, weil es ist so eine schlimme Sache und es darf nicht abstumpfen. Und deswegen bin ich auch jetzt ganz froh, kommen wir gleich zu, dass so ein paar Staatsoberhäupter nach Kiew geflogen sind, unter anderem unser deutscher Bundeskanzler, um das Thema natürlich auch wieder relevant zu machen, ja, und um zu zeigen, dass wir da sind und dass wir dran denken und auch unsere Dinge umsetzen, die wir versprechen. Ja. So. Zum Stand der Dinge jetzt der letzten Tage, beziehungsweise jetzt gerade auch gestern, wurde berichtet, dass die Kämpfe vor allem im Osten der Ukraine extrem stark sind und da weiter schwerer Beschuss erfolgt. Es ist, dieses ganze Gebiet will ja von Russland irgendwie dann jetzt erobert werden. Anscheinend gibt es ein paar Regionen, wo das Führerrücken des Feindes, wie es Kiew ausdrückt, so ein bisschen abgewehrt werden konnte. Aber ja, Russland will ja quasi das gesamte ukrainische Gebiet Luhansk unter die Kontrolle bringen, unter die eigene. Ne? Genau. Das ist auf jeden Fall eins der russischen Kriegsziele. Vielleicht ganz interessant, was ich sehr interessant fand, ist 2014 war ja die Annexion der Krim.
Genau. Ne?
Ja. Und die Krim ist ja momentan auch unter russischer Kontrolle, ist ja quasi komplett nicht mehr in ukrainischer Hand. Und jetzt gibt es da aber einen ganz wichtigen Zugang. Es gibt eine Brücke, die die Krim führt. Und das gilt als militärisches Ziel Nummer 1 der Ukraine, weil da natürlich die ganze Versorgung stattfindet. Also russischer Nachschub, russische Waffen, Benzin, alles, was dazugehört. Und genau, auf jeden Fall hat Ukraine da angekündigt, dass mit diesem Nachschub, der von dem Westen auch kommt, dann die Brücke quasi zerstört werden soll. Der Kreml hat auch gesagt, dass die Drohungen klar waren, die aus Kiew kamen. So von wegen, wir werden eure Brücke zerstören, um diese Versorgungssicherheit quasi niederzuschlagen. Und also Kreml hat auch direkt reagiert und hat gesagt, wenn das der Fall sein sollte, dann werden wir auf jeden Fall ukrainische Hauptstadt Kiew bombardieren. Ja, und zwar mit allem, was wir haben. So. Also es werden da Drohungen hin und her geschickt. Ja, es ist einfach nur schrecklich. Keine Ahnung, was davon natürlich auch wieder stimmt, was nicht. Man kann auch nur das sehen, lesen, hören, was in den Nachrichten kommt. Aber was ich jetzt, wie gesagt, habe ich am Anfang angesprochen, und zwar sind ja 4 Staatsoberhäupter nach Kiew geflogen. Ja, jetzt endlich unser Bundeskanzler Scholz, der französische Präsident Macron, der italienische Ministerpräsident ist es, glaube ich, Draghi und ich weiß jetzt nicht, was für ein Amt er hat, aber auf jeden Fall Präsident oder Ministerpräsident aus Rumänien, ne?
Genau.
Kannst du mir den Namen nochmal?
Das ist Iohannis, genau.
Iohannis, ja, genau. Okay. Die sind jetzt alle nach Kiew geflogen und haben da ihre Präsenz quasi auch nochmal gezeigt. War, glaube ich, auch sehr wichtig, wie gesagt, weil zum einen die Leute so ein bisschen kriegsmüde werden und das nochmal so ein bisschen wachgerüttelt hat. Zum anderen war ja natürlich Scholz auch extrem unter Druck.
Ja, es wurde Zeit.
Genau, man hat das extrem gefordert. Ja, viele vom Kabinett selbst, also von der Ampel, waren schon da. Und auch die Opposition, also auch Friedrich Merz von der CDU war da. Ja, natürlich ist so ein bisschen dann auch gerät so ein Bundeskanzler in Zugzwang. Aber weiß nicht, also das fand ich jetzt ganz gut, wie er das gemacht hat. Ne?
Ja.
War da auch sehr besonnen, war da sehr ernst, hat da seine Absichten auch klar gemacht, hat weiteren Nachschub angesagt beziehungsweise versprochen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es auch umgesetzt wird.
Ja.
Und er hat sich auch ausgesprochen für den weiteren Prozess für einen EU-Beitritt.
So, genau.
Und da kommen wir ja gleich zum nächsten Thema. EU-Beitritt der Ukraine und auch des Nachbarstaats Moldau stehen ja im Gespräch. Was kannst du uns dazu vielleicht sagen?
Genau. Also was ich gerade heute Morgen im Zug als Push-Notification auf meine Watch bekommen habe von der Tagesschau, war, dass die EU-Kommission tatsächlich auch heute empfiehlt, die beiden Staaten, Ukraine und Moldau, zum Status Beitrittskandidaten zu erheben. Also wenn man Mitglied der Europäischen Union werden möchte, dann hat man quasi verschiedene Status, durch die man durchlaufen muss, bis man am Ende dann ein Mitgliedsstaat ist. Und die erste Version davon, der erste Status, ist eben der Beitrittskandidat. In dem Fall wird dann quasi als nächster Schritt überprüft, verschiedene Bereiche des jeweiligen Landes, dass sie wirtschaftlich eben konform gehen, dass das ja die Korruption etc. auch zu einem gewissen Grad nicht vorhanden ist. Und deswegen, das ist das Wichtige hier, ist da direkt auch von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin mit dazu verlautet worden, dass sie das unter einer Auflage nur werden, nämlich, dass weitere Reformen in den Ländern durchgesetzt werden. Weil, das ist ja trotzdem der Fall, so fortschrittlich die Ukraine auch in ihrem Status jetzt war, bevor der Angriffskrieg losging, das Land hatte schon seit Jahren ein riesiges und massives Problem mit Korruption, was ja auch mitunter angeführt wird von Putin, ne, als einer der Gründe, weshalb ja quasi angegriffen wird, neben dem sehr bescheuerten Grund, es sind alles Nazis, was natürlich absoluter Humbug ist, ja. Aber gerade dieser Bereich Korruption muss da angegangen werden, in beiden Ländern tatsächlich, um das Ganze quasi weiter zu reformieren. Und wenn dann quasi das durchgeführt wurde und man mit den Statuten der EU und den Auflagen der EU quasi konform geht, dann geht es quasi schon in den nächsten Schritt über. Um aber Mitglied in der Europäischen Union zu werden, das vielleicht nochmal am Rande, müssen alle Staaten der Europäischen Union zustimmen. Einstimmigkeitsprinzip gilt hier. Und die EU-Mitgliedstaaten wollen schon am Ende Juni, Ende diesen Monats quasi darüber beraten, ob sie Mitgliedstaaten werden können oder nicht. Und da hast du gerade auch schon richtig gesagt, ne, Scholz spricht sich ja dafür aus, Macron auch, aber Niederlande, Italien und noch irgendein, ich glaube, nordisches Land war es, sind da noch ein bisschen verhaltener, weil sie unter anderem eben der EU noch so ein bisschen vorwerfen, wir sind sowieso sehr träge und langsam, gerade mit diesem Einstimmigkeitsprinzip. Eigentlich sollte vielleicht eher mal in der EU ein bisschen was reformiert werden, bevor wir über weitere Mitgliedstaaten reden.
Ne?
So, das heißt, das könnte tatsächlich dann auch noch zu Problemen führen, weil, wie gesagt, es gilt dieses Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, wenn auch nur ein Staat nicht dafür ist, die beiden Staaten als Mitglieder aufzunehmen oder in diesen Prozess überhaupt einzuleiten, dann ist das eh erstmal wieder vom Tisch. Das heißt, das wird spannend. Ja?
Glaubst du, es könnte das Ganze so ein bisschen überstrapazieren, jetzt wenn die NATO erweitert werden soll mit Schweden und Finnland, jetzt auch noch die EU erweitert werden soll mit Ukraine selbst, Kriegsteilnehmer und auch Moldau?
Ja.
Glaubst du, das könnte provozieren wirken?
Wirken ganz sicherlich, ja. Gehe ich mal davon aus.
Okay.
Ich bin ja, wie gesagt, einer der Verfechter davon, dass ich nicht glaube, dass Putin quasi diesen Endschritt geht. Ja, also ich glaube wirklich nicht daran, dass er irgendeinen Knopf drückt, weil dann hier ein Knopf gedrückt wird und davon hat er auch nichts. Weißt du?
Ja.
Also egal, wie was man ihn quasi attestiert, was in seinem Köpfchen vorgeht oder ob er gestört ist sozusagen oder nicht. Jetzt einfach mal als Umbrella-Term, ne? nicht negativ gemeint, sondern ne, wenn er jetzt irgendeine psychische Störung hat oder ein Narzisst ist oder was weiß ich was, er hätte ja dann extra nichts davon. Das Land würde ja nicht mehr existieren dann. Von daher glaube ich nicht, dass das dazu kommt. Es wird halt eher dazu führen, dass dieser Krieg vielleicht noch weiter angeheizt wird und halt weiter durchgeführt wird. Aber ich habe gestern auch wieder ein Interview mit einer Ukrainerin gehört, die jetzt hier in Deutschland Flüchtling ist. Ich habe leider den Namen vergessen. Die hatte damals auch irgendwann in den 90ern den Eurovision Song Contest auch moderiert, als die Ukraine damals schon gewonnen hatte. Also eine sehr berühmte, die jetzt alles verloren hat und hierher kam. Und auch da wurde wurde halt wieder gesagt, also es geht ja nicht nur rein darum, dass man sagt, hat die Ukraine die Möglichkeit quasi diesen Krieg zu gewinnen oder hat sie überhaupt das Recht, sich zu verteidigen, sondern wenn wir jetzt nicht weiter einschreiten, wird er höchstwahrscheinlich nicht da stoppen.
Weitermachen. Ja? Aber weitermachen heißt ja dann in NATO-Gebiete eindringen und das dann zur Eskalation zu bringen.
Deswegen bin ich halt selbst der Meinung, dass ich sage, ob er jetzt quasi das eskalieren lässt auf seiner Seite und dann halt weiter einfällt oder es muss ja nicht zwingend die NATO-Staaten sein, es sind ja noch ein paar andere Staaten, in die er einfach einfallen kann, ohne dass quasi direkt auch ein Bündnisfall ausgelöst werden würde. Wollen wir das? Natürlich wollen wir das nicht. Ja, wir schützen ja auch unsere eigenen Werte. Und von daher, dass die Ukraine jetzt vielleicht nicht unbedingt in die NATO aufgenommen werden muss, ja, weil das, glaube ich, sozusagen Majestätsbeleidigung wäre. Aber Europäische Union ist ja nochmal was anderes. Weil auch da, das hatten wir ja, glaube ich, in unserer allerersten Folge, wo ja der Krieg gerade losging und wir so ein bisschen ja über die Geschichte der Ukraine auch erzählt haben. Als damals die Annexion der Krim kam, war das ja die Antwort darauf, dass die Ukraine eigentlich in Beitrittsgespräche übergehen wollte. Oder zumindest so ein Abkommen aus handeln wollte mit der EU. Und von daher ist das ihr gutes Recht, kann auch Russland nichts dagegen tun. Ne?
Ja, das finde ich halt so spannend, weil jetzt stell dir mal vor, die Ukraine, Gott bewahre, verliert diesen Krieg. Und zwar nicht nur im Osten, sondern komplett. Ja, wenn dieser Krieg kann sich jetzt noch über Jahre strecken. Keine Ahnung. Ja, weiß nicht, wie da die Fortschritte sind, aber sieht ja so aus, als wäre das so ein richtiger Zermürbungskrieg, der einfach sehr, sehr lange dauert. So, und jetzt verliert die Ukraine diesen Krieg, rein hypothetisch, und Russland nimmt quasi die Ukraine fest mit ein und Ukraine wird plötzlich Russland. Ja. Aber die Ukraine ist Teil der Europäischen Union. Was passiert denn dann? Dann ist dieses Land nicht mehr vorhanden und diese Mitgliedschaft endet? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist ja letztendlich so, dass die Ukraine als souveräner Staat ja dann nicht mehr existieren würde, weil Russland ja als Ziel hat, das wieder quasi zu übernehmen.
Heißt, kein Staat, keine Mitgliedschaft.
Genau, kein Staat, keine Mitgliedschaft. Aber wenn sie davor schon Mitglied der Europäischen Union wird, gibt es auch in der Europäischen Union quasi, das ist zwar nicht sowas wie der Bündnisfall der NATO, aber es gibt auch da dann Abkommen, was die Verteidigung angeht eines Mitgliedstaates. Das heißt, auch da wäre dann wieder so ein bisschen mehr Zugzwang auch auf der Seite der Europäischen Union, mehr vielleicht auch zu machen, als sozusagen in Anführungszeichen nur Waffen zu liefern. Also wie das genau aussieht, das weiß ich
nicht. Das ist ja das große Problem, das geht ja nicht. Mhm. Also entweder wir machen das eine oder das andere. Waffen liefern geht ja noch in diese Kategorie nicht eskalieren, ja, weil wir liefern ja nur Waffen, aber sonst machen wir nichts. Wir entsenden keine Bodentruppen. Bodentruppen würde ja heißen Kriegseingriff. Und das passiert ja nicht. Aber wenn jetzt die Europäische Union beschließt, Ukraine wirklich mit aufzunehmen, das ist halt die Sache. Also Lars Klingbeil hat es auch gesagt. Er hat gesagt, man soll das jetzt nicht als nur politische Phrase nutzen, sondern halt auch wirklich dann in Aktion treten. Ja?
Genau.
Also Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD. Aber also inwiefern? Das ist meine große Frage. Inwiefern? Also sagt man jetzt, ja, wir stimmen dann, wir beraten mal darüber, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das jetzt einfach nur so ein bisschen als Symbolik weiterhin nutzen und das weiter hinauszögern, weil eine Beratung heißt ja nichts anderes, als wir sprechen das mal so ein bisschen untereinander ab. Genau. Dann am Ende stimmt plötzlich doch ein Land mit Nein, das heißt, es gibt keinen Beitritt, ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt innerhalb von kürzester Zeit umgesetzt wird. Plötzlich heißt es, wir haben ein neues EU-Mitglied, die Ukraine, aber es kann gut sein, dass die bald nicht mehr da sind. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt größer eingreifen.
Genau. Also was man sowieso vielleicht auch noch festhalten muss, ist, dass das ja sowieso nicht von einem Schlag auf den anderen quasi dazu kommt. Also das ist ein mehrjähriger Prozess normalerweise, bis dann so ein Mitgliedstaat dran ist.
Aber die Ukraine hat vielleicht keine mehrjährigen Zeiten mehr, ja? Also die haben keine Jahre mehr,
Also das ist dann vielleicht eher Symbolpolitik, wie du sagst, ja.
Ja, krass. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wie gesagt, wir können auch nicht alles wissen. Wir können auch nur das erzählen, was wir so lesen.
Klar.
Aber ich kann verstehen, wenn die Leute sich distanzieren. Das geht mir genauso. Ich will dann nicht mehr jeden Tag drüber informiert werden, beziehungsweise mir das jeden Tag nochmal neu reinziehen, ja. Es ist einfach extrem bedrückend, aber wir dürfen es auch nicht vergessen. Wir dürfen da auch nicht drüber gucken und sagen, dass...
Es darf nicht relativiert werden, ja, das stimmt.
Genau, richtig, Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Finde ich persönlich sehr spannend. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Präsidentschaftswahl in Frankreich, wo Emmanuel Macron zum Glück wiedergewählt wurde. Und jetzt gibt es, wie in den USA auch, allerdings sogenannte Parlamentswahlen. Das heißt, das Parlament wird gewählt und da muss natürlich Emmanuel Macron jetzt nochmal erneut kämpfen, um seine Linie sozusagen Mehrheiten zu gewinnen, beziehungsweise genau. dass im Parlament er stark vertreten ist, sodass er natürlich auch Dinge umsetzen kann. Es bringt nämlich nichts, Präsident zu sein, das Parlament aber gegen sich zu haben. Ja, genau. Dann wird man quasi ständig nur ausgebremst und man kommt ja wirklich zu nichts. Mino, genau. Wie gingen denn die Parlamentswahlen in der ersten Runde? Es gibt, glaube ich, zwei Runden, oder? Genau. Wie ging die erste Runde denn aus?
Genau, die erste Runde vergangene Woche ist so ausgegangen. In Frankreich geht das ja bei den Parlamentswahlen in so Koalitionen, also in Gruppen, nicht mehr die einzelnen Parteien selbst. Und da hat das Ensemble, das ist ein Bündnis unter Macron mit eher liberalen Parteien, hat 25,8% bekommen. NUP oder NUPES, weiß nicht ganz genau, wie man das jetzt ausspricht, ist das Linksbündnis mit 25,7%, also nur 0,1% Abstand. Und danach dann mit 18,68% das Rassemblement National, das ist die ehemalige Front National, das ist das rechte Bündnis. Also sehr, sehr eng, gerade in den beiden Top-Positionen mit sehr, sehr links, also NUP ist ein sehr, sehr linkes Bündnis und dem liberalen Bündnis unter Macron. Jetzt am Sonntag ist die zweite Runde und das Spannende auch hier ist, dass das auch so ein bisschen ähnlich ist wie dieses Wahlmann-Prinzip in Amerika, dass hier Wahlkreise quasi gewonnen werden und dann nur ein Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen bekommt, dann quasi diesen Wahlkreis für sich entscheidet. Ja? Und von diesen über 200 Wahlkreisen haben wir 59 Wahlkreise, in denen die Franzosen vor der Wahl richtig links außen, also NUP, oder richtig rechts außen Rassemblement National sind, weil das die beiden Kandidaten sind, die dann halt durch diese erste Runde jetzt in die Stichwahl gekommen sind. Also sehr, sehr spannend. Ja? Und auch das kann letztendlich weiterhin dazu führen, wir sehen ja 25,8% zu 25,7%, dass auch hier Macron gegebenenfalls diese Mehrheit nicht bekommt. Das wird jetzt am Sonntag also nochmal sehr, sehr spannend.
Ja, also heute.
Ja, stimmt. Also wenn die Hörer es hören, heute, genau. Stimmt, ja, wir nehmen ja immer normalerweise einen Tag, diesmal zwei Tage vorher auf. Genau, also heute, wenn ihr das hört, sind ja die Wahlen. Wir werden das natürlich dann auch sehr, sehr gespannt verfolgen und dann nächstes Mal, wenn wir wieder darüber reden, was so alles passiert ist, dann auch bestimmt nochmal darauf zurückkommen. Nächste Woche haben wir ja unsere Sonderfolge, da gehen wir ja nicht auf das aktuelle Tagesgeschehen ein, aber die Folge darauf werden wir sicherlich wieder darauf zu sprechen kommen.
Absolut. Genau. Ja, wunderbar. Wir haben noch ein Thema vorbereitet, das wahrscheinlich die meisten von euch ja entweder feiern oder auch eher nicht. Wir wissen selber noch nicht, ob wir es eher als Fluch oder als Segen betrachten sollen. Das 9-Euro-Ticket ist da. Mhm. Mino, du hast es auch, ne?
Ja.
Ja, okay. Ich habe es auch und tatsächlich hat es meine ganze Familie. Also, ich muss ein bisschen unterscheiden. Öffentlichen Nahverkehr, ja, also hier im Raum Stuttgart oder auch so ein bisschen weiter raus aufs Land, wo man dann mit einem irgendwie hinkommt, finde ich sehr, sehr gut. Ja? Also sich keine Gedanken mehr über Tickets zu machen, sich jetzt nicht irgendwie eins holen zu müssen, einfach hier in eine Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn zu steigen, wirklich auch raus aus dem Umkreis und in einen anderen Stadtteil fahren, finde ich sehr angenehm und macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Allerdings bin ich auch mit dem 9-Euro-Ticket schon mal nach München gefahren und die Strecke München-Stuttgart ist schon ein Stück, ja. Man ist mit dem ICE auch gute 2 Stunden unterwegs. Mit dem Regionalzug natürlich deutlich länger. Klar. Allerdings hatte ich mir eine Route ausgesucht. Einmal umsteigen, Stuttgart-Ulm, Ulm-München, müsste passen. Bin zwar eine Weile unterwegs, aber dann lese ich halt in der Zeit, ja, kein Problem. Ja, Pustekuchen. Ich war dann auch noch mit meiner Tochter unterwegs und 2 anderen, also wir waren eine relativ große Gruppe und jetzt finde mal einen Platz. Ja, es ist einfach brutal überfüllt. Ich meine, du hast bestimmt auch die Videos und Clips aus Köln gesehen, wie die Leute da am Bahnsteig nicht mal die Treppe runterkommen, weil es einfach so voll ist. Ja, das ist ja geisteskrank. So war es bei uns nicht. Wir haben tatsächlich das so gemacht, dass wir früh da waren, den ersten Zug nach Ulm dann echt gut mit Sitzplatz und so überstanden haben. Es war halt brutal heiß. Ja, das ist halt, also die Züge werden auch nicht wirklich gut durchlüftet, finde ich.
Nicht.
Und dann das Problem in Ulm war allerdings, dass der Anschlusszug schon rappelvoll war. Ne? Das heißt, wir mussten einen aussetzen und dann wieder früh da sein und eine Stunde später. Man ist also quasi sehr lang unterwegs. Ja. Auch natürlich deshalb, weil diese Bummelzüge in jedem Kaff halten. Ja, wir waren dann teilweise irgendwo in Bayern lost, ohne Netz, ohne Internet, ohne gar nichts. Ja. Nur irgendwelche Felder um einen herum. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass man einfach so ewig lang unterwegs ist. Ja. Ja. Aber klar, man zahlt im Endeffekt nur 9 Euro und hat sich entschieden, den RE zu nehmen. Okay. Allerdings müsste, wenn man so ein Ticket ja raushaut, dann so ein bisschen auch die Versorgungssicherheit da sein.
Genau, das ist ja, das Problem.
Ist, das ist große Kritik, zu wenig Züge, zu wenig Personal, ja, einfach Überfüllung. Ja, das ist einfach ein Scheiß. Aber ich muss sagen, für die Stadt, ja, also für Busse, Bahnen, wenn man einfach mal irgendwie quer durch die Stadt will oder auch an einem bestimmten Ort, wo man wirklich 3, 4 verschiedene Busse und so braucht, dann ist das sehr, sehr praktisch. Finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ist ja auch jetzt mal eigentlich nur so ein bisschen als Entlastung gedacht.
Natürlich. Aber du weißt ja, ich war ja letzte Woche zu dir gefahren mit meinem 9-Euro-Ticket. Ich habe es ja quasi automatisch, weil ich ja hier im Kölner Raum für die KVB ein Monatsticket habe, da wird das ja quasi dann automatisch überschrieben. Und ich musste ja 6-mal umsteigen auf dem Hinweg und 5-mal auf dem Rückweg.
Ja, das ist brutal.
Hätte ja so oder so eine Streckenzeit von 7 Stunden gehabt. Aber das müsst ihr euch ja jetzt reinziehen, Leute. Mit allen 12 Zügen, mit denen ich gefahren bin, denn so viele waren es ja am Ende. Jeder einzelne hatte mindestens 10 bis 15 Minuten und eher länger Verspätung. Weshalb ich ja auf dem Hinweg eine Stunde später angekommen bin, weil ich Glück hatte und zwischendrin die Route ändern konnte. Und auf dem Rückweg über 2 Stunden später zu Hause angekommen bin. Weil wirklich alles heillos überfüllt war. Man dann dauernd halten musste, weil die Netze überlastet waren. Also ich habe noch nie so oft gehört, wir können nicht weiterfahren, weil es sich vor uns staut, als an den 2 Tagen. Und heute Morgen war ich auf dem Hinweg und auf dem Rückweg, wir sind nach Düsseldorf gefahren zum Essen und wieder zurück im japanischen Viertel. Der war komplett voll, der RE. Und wie du gesagt hast, diese Videos aus Köln habe ich gerade eben selbst am Kölner Hauptbahnhof gesehen, bei den anderen Gleisen. Und meiner war schon komplett überfüllt. Also es ist schon echt heavy.
Ja. Ja, natürlich. Ich meine, das nutzen natürlich alle, wollen ja alle raus, irgendwie dann bei euch oben in Köln, irgendwie in die Eifel, an die Mosel, wo auch immer hin. Ja, du kannst ja überall hin, kannst sogar nach Sylt fahren. Ja, das haben ja tatsächlich auch Leute gemacht. Du kannst ja quer durch Deutschland fahren. Und das nutzen bei dem Wetter natürlich dann auch über den Feiertag viele, viele Leute, ist ja klar. Ja. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich finde ja generell Kritik an unserer Bahn zum einen natürlich sehr verständlich mit dauernd Verspätung, irgendwie dauernd ein Zugausfall oder irgendwie kommt nicht pünktlich, was weiß ich. Ich habe mich auch schon tierisch über die Bahn aufgeregt, keine Frage. Aber wenn man mal in andere Länder guckt, haben wir ein sensationelles Bahnnetz. Ja? Also wir beschweren uns, wenn unser Zug eine halbe Stunde später kommt. Aber jetzt überleg dir doch mal diese Logistik, die hinter diesem riesen Aufwand stehen muss und die, also generell bei Normalbetrieb, nicht nur bei diesen Aktionen, die jetzt irgendwie gestartet werden, auch so generell einfach. Die ICEs sind ja immer voll. Ja. Egal, welche Preise aufgerufen werden, sie sind immer voll. Ja? Also zu den Hauptzeiten zumindest. Da musst du jetzt mal überlegen, wenn du diese Züge durch ganz Deutschland schickst, die müssen einfach überall perfekt getimed sein. Es muss immer richtige Abstände eingehalten werden. Das Personal muss da sein und so weiter. Der Strom dafür muss besorgt werden. Also eine unfassbare Logistik, die dahinter steckt. Und wenn du mal in andere Länder schaust, vor allem im südamerikanischen Raum, wo ich jetzt war, wo ich es gesehen habe, da gibt es sowas ja gar nicht. Ja? Da gibt es keine einzige Bahn. So.
Ja, klar.
Und also da lernt man das zu schätzen. Und da finde ich auch, kann man auch mal 10 Minuten Verspätung verzeihen. Wenn aber dann der Anschlugzug verpasst wird, man weiß nicht mehr, wie weiter irgendwelche blöden Dinge passieren, dass wirklich die Bahn Schuld hat, dann regt man sich auf. Ich habe mich auch schon mit Bahnmitarbeitern wirklich geärgert. Das kommt natürlich vor, aber generell dürfen wir uns nicht beschweren.
Ja.
Ich weiß nicht, wie findest du das? Ist das 9-Euro-Ticket, ist so eine Aktion sinnvoll? Jetzt war ja auch quasi im Raum, dass die Verluste, die bei der Bahn entstehen, bei weitem nicht aufgefangen werden von den Zuschüssen, die vom Staat kommen. Mhm. Und jetzt irgendwie im Raum steht, dass die Tickets danach wieder irgendwie teurer werden sollen.
Genau.
Auch teurer als vorher.
Ja, also, genau.
Das macht ja aber gar keinen Sinn. Nee. Also entweder man entlastet seine Bürger oder nicht. Aber so macht das ja gar keinen Sinn. Also was kannst du dazu sagen?
Ja, also ich finde, es ist zum einen ganz schön sozusagen, dass jetzt gezeigt wird, dass man eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln halt doch rumkommt, ja, wie beschwerlich auch immer das eben ist und dass damit eben auch vielleicht so ein bisschen wieder angehoben wird, dieser Reiz, ja, ich lasse das Auto dann vielleicht mal doch stehen. Aber wie gesagt, wir können das immer nur aus unserem tollen Elfenbeinturm hier in der Stadt quasi erzählen. Erzähl das mal meiner Mama auf dem Land sozusagen,
Das ist wieder was anderes. Ja, ja, absolut.
Also absolut. Klar, es ist schön, wenn man versucht, den öffentlichen Personennahverkehr so ein bisschen zu fördern und zu sagen, ja, Leute, nutzt mal lieber das. Dafür muss aber, wie gesagt, auch die Infrastruktur da sein, die eben, so schön sie in Deutschland ist, leider nicht überall so in Deutschland ist. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hatten wir schon vorher ein unglaubliches Problem mit den Preisen gehabt. Also du brauchst dich doch nicht zu wundern. Ich bezahle 90 Euro im Monat, um nur in Köln zu fahren. Ich darf keine einzige Station außerhalb von Köln damit anfahren. Das ist ist ja, unglaublich teuer. Unglaublich brutal, teuer.
Ja, klar.
Und das dann jetzt quasi zu den sowieso schon überfüllten und Zügen, die es schon vorher hatte oder Bussen, die wir schon vorher hatten, die dann andauernd auch ausfallen und so, dann muss man sich doch nicht wundern, dass die Leute darauf keinen Bock haben. Mhm. Meiner Meinung nach muss als erstes Infrastruktur etc. stehen, ja, und die Versorgungssicherheit gewährleistet werden, damit du dann nach und nach das anschieben kannst. Aber dass, okay, dass die Bahn oder unsere öffentlichen Verkehrsmittel quasi so kaputt sind, wie sie sind, liegt halt an viel zu langer Staatsbetrieblichkeit. Also das hätte viel früher, das böse Wort, ja, privatisiert werden müssen, weil, ne, um dann da eben durch diesen Wettbewerb, das hören die Leute ja auch nicht so gerne, ja, aber durch den Wettbewerb eben dafür gezwungen zu werden, einen Superservice zu garantieren. Weiterhin, obwohl es kein Staatsunternehmen mehr ist, ist der Major Shareholder der DB der Bund, ja. So wie bei der Post auch. So, das heißt, das ist doch keine, das ist ja dann keine Privatisierung. Das ist okay, du gehst zurück und es ist nicht mehr ganz deins, aber du bist immer noch eigentlich der Chef, wie bei der Telekom ja auch. Und dann muss man sich auch nicht wundern, dass nur noch das weiterhin Kupfer verlegt wird statt Glasfaser und so weiter. Also wir haben ein infrastrukturelles Problem bis nach Düsseldorf, würde man jetzt hier in Köln sagen. Ja? Und das muss als erstes erledigt werden, bevor man dann quasi wieder diesen Reiz macht. Ich finde es schön, ja. Es ist eine riesige Subventionierung, davon bin ich ja eh kein Fan, als Fan der sozialen Marktwirtschaft, ja. Aber es ist vielleicht mal so ein kleiner, schöner Anreiz, der aber hoffentlich nicht zu einem Backfire wird, wie du sagst, ne? Dadurch, dass dann am Ende die Preise vielleicht noch teurer werden, als sie vorher waren. Ne? Weil dann ist keinem geholfen.
Ja. Definitiv.
Also wie ihr seht, Leute, auch wieder in den letzten 3 Wochen super viel passiert. Wir hätten noch über so viel mehr sprechen können. Wir mussten uns natürlich jetzt ein bisschen fokussieren. Beim nächsten Mal gibt es dann nochmal Updates, falls in der Zwischenzeit wieder irgendwas passiert ist, was wir vergessen haben.
Was treibt euch um?
Ja, Paula, was treibt dich um? Das ist ja wie immer unsere letzte Kategorie. Gentleman, der ich bin, weißt du doch, dass auch wie immer du als erstes das Wort bekommst. Paula, was treibt dich aktuell um?
Jawohl. Vielen Dank. Also ich habe mal wieder eine Alltagsszene mitgebracht. Und zwar ist mir das einmal richtig aufgefallen und dachte, das ist auf jeden Fall was für unseren Podcast. Und danach natürlich, wie soll es auch anders sein, sieht man das dauernd. Ja. wenn man es einmal gemerkt hat, dann sieht man es einfach dauernd. Und zwar stand ich in der Apotheke in der Schlange und vor mir war eine junge Frau, die ein gewisses Medikament wollte. So, habe ich nicht genau gehört, was. Aber auf jeden Fall hat der Apotheker dann gemeint, ja, haben wir nicht da, bestelle ich ihn, ist heute Abend noch da. Ja, also es war gegen vormittags, so, ist heute Abend noch da, können Sie ab 17 Uhr abholen. Und dann dachte ich mir, krass, ja, also du gehst in eine Apotheke, irgendwo, ja, in Deutschland, bestellst ein Medikament, was nicht auf Lager ist, das heißt, es ist ein spezielles Medikament und wenige Stunden später kannst du es abholen, weil es ist eine medizinische Versorgung, das heißt, es muss direkt geliefert werden. So, und jetzt stell dir mal dieses Privileg vor, ja, du gehst quasi in einen Shop, ja, und möchtest, das ist ja, mit Amazon und so weiter ist es ja eigentlich überall in jeder Branche, aber da ist es dann, wenn es morgen da ist, schon schnell. Ja. Ja, und du hast quasi, du möchtest ein Buch heute lesen, hast keine Lust in die Buchhandlung zu gehen, bestellst du, ist morgen da, cool. Aber was Medikamente betrifft, wirklich, also das finde ich erstaunlich. Ja, es gibt dann natürlich große, große Lager, wo das dann natürlich alles liegt, ne, wo dann bestellt wird und es wird dann sofort bei Bestellung abgeschickt und du kannst es in wenigen Stunden haben. Egal, wo du bist in Deutschland, egal, was du brauchst, wenn die Kasse das übernimmt oder auch wenn du selbst zahlen musst, es ist einfach gewährleistet. Du kriegst deine Medikamente. Und das fand ich in dem Moment so krass. Ja, also wirklich, also das gibt es nicht überall, auch das nicht. Klar. Dann habe ich mir überlegt, diese Versorgungssicherheit gab es in der Ukraine auch. Die Ukraine hatte kein schlechtes Versorgungsnetzwerk. Ja? Ja, da wurden Medikamente auch so verschickt. Wahrscheinlich genau in der gleichen Geschwindigkeit. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in der Apotheke in der Ukraine, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da genauso läuft. Und jetzt fängt da so ein Krieg an und plötzlich ist die Versorgung einfach unterbrochen. Jetzt stell dir mal vor, es gibt keine Apotheke mehr oder vielleicht noch ein paar und du musst hoffen, dass irgendwas noch zu holen ist. Ja? Oder du musst an Sammelstellen gehen und gucken, was gibt es da für Medikamente, aber du kannst nicht mit deinem Rezept vom Arzt hingehen und sagen, hey, ich zahle nichts dafür, nur meine Rezeptgebühr und meine Kasse übernimmt es, steckst die Karte rein, fertig. Ja? Das, also
wenn du überhaupt ein Rezept bekommst dann noch jetzt, ne?
Klar, natürlich, also, ja, auf jeden Fall.
So krass,
ja. Nee, also da muss ich sagen, medizinische Versorgung in Deutschland absolut nonplusultra.
Ja.
Ja, also das fand ich so überwältigend in dem Moment. Ich stand da mit meinem Kinderwagen, ja, muss man sich vorstellen. Ich hatte auch spezielles Anliegen, die hatten es aber da, die mussten es nicht mal bestellen. Ich konnte das direkt mitnehmen.
Super.
Und also jetzt mal im Ernst, wo gibt's sowas? Ja, und wie krass ist das einfach, einfach in unserem Land, dass wir sowas haben. Deswegen, klar, es läuft so viel schief und wir müssen Versorgung oder Infrastruktur müssen wir verbessern, gerade in der Technologie und so. Mhm. Aber solche Dinge sind einfach geil hier. Ja, ja, kann man nicht anders sagen.
Ja, natürlich.
Das muss ich einfach mal gesagt haben hier, weil da bin ich so stolz auf unser Land. Ja, ich bin echt oft auch stolz auf unser Land, weil ich so froh bin, hier zu leben und ja, diese Staatsbürgerschaft zu haben. Wirklich. Und aus so vielen Gründen, ja. Und das ist halt ein Grund.
Ja.
Und da möchte ich einfach so ein bisschen dankbar sein.
Natürlich. Also ich meine, das betrifft ja einige Bereiche, nicht nur den Healthcare-Bereich, weshalb ja viele Leute dann auch extra, ich sag mal, zum einen in die Europäische Union kommen, weil wir ja in der Europäischen Union gerade Westeuropa, aber auch eben Südeuropa ja ein sehr, sehr gute medizinische Systeme eben auch haben. Ne? Das ist ja alles quasi aufeinander aufgebaut, ähnliche Systeme etc. Ne? Das ist kein Wunder, dass die Leute dann auch extra dahin kommen möchten. Aber natürlich gerade in Deutschland ist ein Paradebeispiel, was die Versorgung angeht mit Medikamenten, was du sagst. Wir haben eine super Krankenhausinfrastruktur. Ne? Das heißt also, ne, man ist relativ schnell auch irgendwie dann in spezialisierten Kliniken etc. Ja. Da wollen sich bestimmt einige Leute auf anderen Kontinenten eine Scheibe abschneiden von. Das kann man echt nicht anders sagen. Und da geht es mir genauso. Also ich brauche ja auch dann und wann mal irgendwelche speziellen Medikamente und bin dann auch echt oft tatsächlich sogar wirklich überrascht, wenn sie es mal dann nicht bestellen müssen, ja, weil es dann doch da ist. Weil man sich dann, wie du sagst, irgendwie fragt, ja, wo kommt das Ganze eigentlich her? Ne? Also da steckt ja ein logistischer Aufwand hinten dran, so wie du es eben hattest mit der Bahn. Ne? Was meinst du, was das für ein logistischer Aufwand da hinter diesem Netz dann ist? Ne? Das ist unglaublich. Und finde ich sehr spannend. Ja. Finde ich auch spannend mit den ganzen Alternativen, ne? Online-Apotheken. Oder wir haben ja einen Bekannten, der mit uns im Accelerator im Startplatz saß, die ja jetzt auch hier mit Medikamentenlieferungen aus lokalen Medikamenten direkt hier gleich Tag, ne, zu dir nach Hause. Und das ist schon spannend, ne? Definitiv.
Ja, definitiv.
Und
ja.
Da schätze ich mich auch super glücklich in diesem Land. Zwar ohne die Staatsbürgerschaft, das kommt vielleicht irgendwann noch, aber
Schmarotzer.
Exakt, als Schmarotzer hier einfach leben zu dürfen.
Nein, aber es ist ja in Italien nicht anders eigentlich,
oder? Nee.
Also da ist ja auch gute Versorgung gewährleistet.
Selbstverständlich. Also auch da kannst du ohne Probleme in die Apotheke gehen und dir die Sachen holen. Hatte ich auch schon mal gebraucht im Urlaub, also das ist kein Problem. Genau. Und ich meine, guck mal, die moderne Medizin, die kommt aus Italien, ne? Aus der Renaissance. Da hatten wir damals auch die besten Ärzte. Jetzt hat sich das Ganze etwas gewandelt. Aber so das moderne Medizinsystem kommt ja quasi ursprünglich aus Italien.
Ja. Ja. Nee, muss man einfach mal gesagt haben, dass es echt krass gut funktioniert und das ist immer wieder erstaunlich, wie auf Knopfdruck eigentlich die Sachen, die dann gebracht werden.
Das also stimmt. Toll. Das stimmt.
Ja, Mino, erzähl mir. Was treibt dich um? Was beschäftigt dich?
Gerne. Und zwar passt es heute wirklich sehr, sehr gut zu unserem Hauptthema, zum Marketing. Ich bin nämlich mal wieder Marketing-Opfer geworden, wie ich so schön sage. Das ist nämlich das Paradoxe daran, selbst wenn man sich damit auskennt, wenn man in der Branche sozusagen unterwegs ist, wenn man sogar unterrichtet in diesem Bereich, ist man nicht davor gefeit, quasi selbst von den psychologischen Tricks getroffen zu werden. Nämlich, ich hatte vor ein paar Tagen wieder die böse Kombination etwas zu viel Alkohol plus Instagram. Werbung und wurde wieder hier getriggert und haben wir jetzt von einem, aber man kann es zumindest als Unterstützung des Startup-Ökosystems nehmen, haben wir von einem deutschen Startup ein ganz tolles Männer-Rasier-Set, also mit so richtig coolem Rasierhobel und Pinsel und alles, weil die gerade ein Angebot hatten, Leder-Etui, alles drum und dran und wollte schon immer mal sowas Geiles haben. Ja? Saß ich dann da irgendwie Montagabend und hatte mir überlegt, ja okay, nehme ich, weil die haben mich schon mehrmals quasi getargetet gehabt und ich habe das immer wieder gesehen und gedacht, oh, eigentlich ganz cool. Und da hatten sie mich erwischt und das ist tatsächlich mein zweiter Instagram-Kauf. Ich hatte letztes Jahr, Ende letzten Jahres von Everdrop, so heißt die Firma, dieses sehr ökologische, organische Waschmittel besorgt, ne, weil ich ja auch so diese ganze Plastikverschwendung, ne, und Produktion jetzt ja auch eher kritisch sehe und die sind da ja genau dagegen, kriegst ja den Kram in so einer Papierpackung und es ist ja auch ja keine Flüssigkeit, sondern Pulver und sowas. Da haben sie mich auch durch langes Bearbeiten sozusagen dazu bekommen. Und ich finde das einfach so spannend, quasi wie, und darum hatten wir es ja eben gehabt, wie genau man quasi seine Zielgruppe eben so adressieren kann und dann halt auch wirklich mit den Messages dann eben auch bekommen kann. Und da hatte ich mir gedacht, frage ich dich ja auch mal nach, hattest du sowas auch schon mal? Bist du schon mal irgendwie Facebook, Instagram, keine Ahnung, irgendwo durchgeswiped, dir wurde irgendeine geile Werbung angezeigt und hast gedacht, oh, jetzt habt ihr mich.
Natürlich. Definitiv, ey. Also ich bin ein Riesenopfer dafür. Ich kaufe das zwar nicht, also ich kaufe das aus Prinzip nicht, weil ich denke, nicht mit mir, aber ich denke mir so oft, boah, geil. Oder ey, da habe ich neulich dran gedacht. Oder das ist richtig gruselig. Das wollte ich dich immer schon fragen, du als Technikgenie. Hören die uns zu? Jetzt mal ohne Witz, ich spreche mit meiner Mutter oder mit meinem Freund oder keine Ahnung was. Ja, spreche ich da über irgendein Produkt und plötzlich wird mir das angezeigt auf Instagram. Ja, oder ich denke drüber nach. Ich denke nur drüber nach von wegen, oh, das wäre schön für meine Tochter irgendwie so eine Wippe oder keine Ahnung. Und plötzlich habe ich da 30 Wippen auf Instagram. Ja, genau. Und denke mir, was ist denn hier los? Und also da habe ich wirklich manchmal so einen richtigen Gruselmoment, weil ich mir denke, alles klar, Big Brother is watching you. Aber nee, auf jeden Fall. Also klar, es gibt gerade jetzt im Babymarkt, habe ich auch schon zu vielen Leuten gesagt, wenn Compounder nichts wird, haue ich irgendein Babyprodukt auf den Markt. Das wird auf jeden Fall gekauft. Du findest immer irgendwelche Muttis, die sich dafür begeistern. Mich eingeschlossen. Und also wirklich, das ist Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Deswegen ist das ja auch so ein Thema bei uns. Ne? Ja. Obwohl wir jetzt nicht die Leute mit Produkten bespielen, die einfach nur irgendwie schön sind und die Kaufentscheidung wird dann quasi durch mehrfache Bespielung erzeugt, sondern natürlich eher von Problemlösung. Ne? Genau. Weil das ist ja eher ein Luxusprodukt. Das ist ja eher so nice to have, must have. Ne?
Ja.
Und ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das ja die ganzen Geschäftsmodelle dieser Plattform basiert ja darauf. Was ich halt so ein bisschen blöd finde, muss ich ehrlich sagen, ist, dass es langsam Überhand gewinnt. Also es ist ja nur noch Werbung. Guck dir YouTube an. Du kannst kein Video gucken, ohne dass vorher, außer du hast Premium oder so, ne, bezahlst wieder dafür. Aber du hast ja keinerlei Möglichkeit, irgendwie Werbung wirklich krass wegzulassen. Das muss ja immer übersprungen werden. Die ersten 15 Sekunden musst du dir angucken. Das ist schon brutal, finde ich. Also,
wenn überhaupt. Also die machen ja mittlerweile auch wirklich bei einem Großteil der Videos so Werbung drin. Also sehr viel mittlerweile, ne? Pre-Roll, Post-Roll, aber auch Mid-Roll, also mittendrin dann. Aber viel auch nicht mehr überspringbar, was mich ein bisschen nervt. Und sie haben ja auch schon angekündigt, dass sie Werbung generell schalten werden, auch bei denen, wo die Creator eben gar keine Monetarisierung machen. Weil die Werbung wird jetzt nur ausgespielt, dort, wo quasi derjenige, der das Video hochlädt, auch gesagt hat, ich möchte das monetarisieren. Jetzt gehen sie auch hin und sagen, selbst wenn das nicht ausgewählt wurde, wird trotzdem Werbung geschaltet. Du kriegst halt nur kein Geld dafür.
Boah, das ist so krass. Vor allem, das ist halt, da sieht man dieses Stufensystem. Ganz am Anfang ohne Werbung, dann immer wieder bisschen mehr, weil du natürlich so abhängig von den Plattformen wirst. Ja. Also du kannst dir dein Leben ohne die gar nicht mehr vorstellen. Also können die natürlich machen, was sie wollen. Genau. Ja, oder auch Stichwort Netflix, was wir schon hatten, oder Prime oder was auch immer hier, Disney, alle diese ganzen Streaming-Anbieter. Bei Sky ist es ja zum Beispiel schon so, dass du einen Film startest, währenddessen kommt zwar keine Werbung, aber vorher. Das heißt, es ist wie im Kino, dass du vorher ein bisschen Werbung hast und dann geht's los. Ja. Und das hält man halt aus, diese 3-4 Minuten, denkt sich so, oh, toll,
ja, es ist aber frech.
Ich schon dafür.
Genau,
es ist frech, ja. Und dann, jetzt stell dir mal vor, es wird im Film Werbung kommen. Das könnte ich nicht bringen. Nee. Ja. Aber jetzt steigern sie das vielleicht so, dass vorher Werbung kommt und dann irgendwann hast du dich daran gewöhnt und dann kommt quasi im Film Werbung, weil du bist halt dran gewöhnt.
Plus sie bieten dir dann immer wieder Modelle an, ja, bezahl doch einfach 2 Euro mehr im Monat und du kriegst halt keine Werbung angezeigt.
Ganz genau. Es ist halt einfach Profit, ja, es geht halt nur darum, ja, und es ist halt einfach krass, also... Ja, einfach krass, wie viel man so bespielt wird. Und also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt den Marken langfristig so gut tut, wenn dieses Werbung, auch auf Instagram, dieses Swipe, Werbung, wenn das so viel wird, ob die Leute nicht irgendwann sagen, leck mich am Arsch, ich kaufe gar nichts mehr.
Genau, online, du musst halt
dann
aufpassen.
Dann eher wieder in dieses, ich gehe lieber zum Store und unterstütze die, weil das regt mich auf. Genau. Ne?
Ja, du musst halt aufpassen, dass du den Markt nicht übersättigst, wie es so schön heißt. Ne? Und dass du vor allem dann nicht so ein penetranter Zeitgenosse wirst. Das stimmt.
Ja, definitiv. Ja, Mino, auf der Straße sagt man, mach zu. Ich als Straßenkind. So, gar nicht. Wir schließen hier ab und lassen es gut sein. Ich glaube, es war ein guter Input mal wieder. Mhm. Wie du schon gesagt hast, nächste Woche schon, nicht nächste Folge, schon nächste Woche, kommt unsere nächste Sonderfolge mit mal wieder einem tollen Gast oder auch mehreren Gästen. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und freue mich da schon drauf. Vielen Dank für deine Zeit, Mino.
Sehr, sehr gerne.
Das hat mich wie immer sehr glücklich gemacht,
mit dir zu reden. Es war fantastisch. Denkt dran, Leute, bewertet uns gerne wie immer auf den ganzen Plattformen. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Lasst uns einen Kommentar, wir freuen uns über alles. Und ja, Paula, ich würde sagen, macht's gut, ne?
Bis dann. Ciao, Leute.
Ciao, Leute.